Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sensemaker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und auch dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Und bei uns geht es ja relativ oft um den Menschen und auch um die Evolution. Und die Evolution hat uns auf den modernen Dauerstress nicht wirklich vorbereitet. Wenn unsere Vorfahren vor dem Säbelzahntiger auf der Flucht waren, dann brauchten die nicht innovativ zu sein, sondern nur schnell. Und damit man die eigenen Reserven aktivieren kann, da helfen die Stresshormone, aber richtig nachdenken kann man unter Stress nicht so wirklich. Heute haben wir Dauerstress. Dennoch gibt es kreative Menschen in kreativen Firmen. Wie geht das eigentlich zusammen? Wie kann das funktionieren? Mein heutiger Gast ist die Laura Henke. Sie hat Soziologie studiert und war bei Google Programmmanagerin. Heute ist sie Beraterin für Innovationskultur und Arbeitgeberattraktivität. Ja, Laura, herzlich willkommen.
Ja, danke dir. Danke für die Einladung zum Podcast. Und ja, hallo an alle da draußen, die zuhören.
Du hast ja für Google gearbeitet. Google ist jetzt als sehr innovative Firma bekannt. Ich weiß, dass Google bei Softwareentwicklern, bei Nerds, bei mir deshalb so beliebt ist, weil Google keine Kunden hat. Ja, Google hat nur Bittsteller und das Leben eines Arbeitnehmers könnte so schön sein, wenn es keine Vorgesetzten und keine Kunden gäbe. Und Google hat zumindest keine Kunden. Wie macht es Google, dass dort Innovationen möglich sind? Da gibt es ja ganz wahnwitzige Projekte, die stemmen. Manchmal scheitern sie, manchmal klappen die. Wie funktioniert diese Innovationskultur dort?
Ich finde es übrigens eine spannende These, Google hat keine Kunden. Ich glaube, das ist ein, da würde ich mit Sundar Pichai gerne mal über ein Bier drüber diskutieren. Ich glaube, das kann sehr spannend werden. Aber ja, wenn sich, ich sag mal, irgendwie die Produkte von selber verkaufen, weil sie jeder braucht, dann ist es ein bisschen anders als für viele andere Firmen. Das mag so sein, ja. Über Google, jeder kennt die Suchmaschine und kennt so auch einige der anderen Produkte, die wir alle tagtäglich nutzen. Also irgendwie nutzt ja angeblich jeder Mensch mit Zugang zum Internet ein Google-Produkt mindestens einmal am Tag oder irgendwie so. Also so allgegenwärtig. Und das ist letztlich das, was man immer so mit Google verbindet. Aber wer sich halt auch so ein bisschen so für die Tech-Bubble interessiert und so Google als Firma, der weiß vielleicht auch so vom Flurfunk da draußen, ja, die sind ein bisschen speziell, ist ein bisschen besonderes Unternehmen und vielleicht ist es irgendwie so auch anders als andere. Es gilt als beliebtester Arbeitgeber der Welt, wie auch immer man das messen möchte. Und ja, ich bekam dann eben auch eines Tages eben ein Angebot, im Grunde vorstellig zu werden. Und habe mich dann natürlich auch gefragt, Mensch, was ist das denn, was die so besonders macht? Also ich wusste nur, die sind irgendwie speziell, aber was ist es? Und dann habe ich mich damit so ein bisschen beschäftigt, auch um natürlich dann gut vorbereitet zu sein. Und das sind jetzt alles keine Geschäftsgeheimnisse, das kann man googeln. aber wenn man das eingibt, was macht Google besonders oder was ist eben diese besondere Kultur der Organisation? Ne? Man hört ja so vieles, irgendwie, die haben eine Rutsche in die Mensa und so Geschichten. Und das sagt ja schon, okay, die sind nicht normal. Und das, was letztlich das Besondere ausmacht, ist einfach so ein besonderer Geist, sag ich mal. Mindset, wie man so neudeutsch so schön sagt, oder ich würde es eine Philosophie nennen. Und das wird im Silicon Valley gerne zusammengefasst mit dem Begriff 10x Thinking. Also Denken in alles 10-mal so groß. Auch synonym genannt Moonshot Thinking. Also Denken in Kategorien von Mondlandemanövern, so nach dem Motto, drunter machen wir es nicht. Das sind so ein bisschen die Begriffe, die dort, nicht nur bei Google, es ist insgesamt so ein Silicon Valley Sprech, sag ich mal, aber der dort natürlich halt besonders, also gerade in diesen erfolgreichen Firmen, da natürlich irgendwo besonders aufgeht, weil das natürlich die Firmen sind, die diese Geisteshaltung besonders leben. So. Und das ist eben diese Art zu denken, sich zu trauen, groß zu denken. So, sich große Visionen zuzutrauen. Und das ist eigentlich, das ist so simpel, wie das klingt, aber das ist eigentlich das Besondere. Ich traue mich, große Visionen mir zuzutrauen. Also so ein bisschen so, ich sag mal, so Kinder, die Papierflieger bauen und sagen, ich werde mal Pilot. Ne? Und die sind fest überzeugt, also ich werde mal Pilot, sagt dieser Siebenjährige. Und wir sind so, mach erst mal Abi. So, ne? Also wir Erwachsenen haben dann diese Fähigkeit zum Großdenken dann oft schon irgendwo im Jugendalter verloren.
Abtrainiert bekommen, vielleicht von der Schule.
Abtrainiert bekommen, sicherlich von gesellschaftlichen Institutionen aller Art. Ja, die Leute im Verein, die Gesellschaft, die um uns rum ist und uns sagt, also jetzt lass mal die Kirche im Dorf, ja, du Pilot, komm. Ja, so. Und aus dem Siebenjährigen mit den Pilotenträumen wird dann der 19-Jährige, der dann irgendwie irgendwas im Autohaus eine Lehre macht, weil er sagt, naja, Fahrzeuge interessieren mich ja und das ist reell. Weißt du, und dann ist es nichts mehr mit Fliegen. So, und diesem Drang, also sagen wir es mal so, Gesellschaft ist sozusagen natürlich, es ist, wie soll ich sagen, gewired. Mein Englisch ist immer so furchtbar.
Aber also jede Gesellschaft hat ihre eigenen Innovations-, Vermeidungs-, Unterdrückungsmechanismen. Da gehört auch die Familie dazu. Ja, man will ja oft seine Kinder auch verschmerzen. Ja, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, ich soll im Gesangsunterricht nur den Mund bewegen. Ja, sie wollte vermeiden, ja, dass ich gekränkt bin. Also das war ja wirklich gut gemeint. Und auf diese Weise, das große Denken, trainieren wir uns da ab. Konntest du uns kurz ein Beispiel geben für solche Projekte, damit das greifbar wird? Was sind denn so Dinge, also ich habe mal gehört, Internet für alle beispielsweise.
Ja, genau. Jetzt bin ich gerade gar nicht sicher, war das Google oder Facebook? So, es gab so ein Projekt, Internet über Luftballons. Die haben so
das ist Google.
Das war von Google, siehst du.
Ja, keine Heißluft, das waren Heliumballons. Oder Helium. Weil die Heißluft, die werden ja kalt. Ich bin ja Raumfahrttechniker, daher hat mich dieses eine Projekt interessiert.
Genau. Ja, das ist so ein viel zitiertes Beispiel, so ein flächendeckende Ballondecke irgendwie in der Stratosphäre, die dann Internet irgendwie für alle bringt. Ich glaube, am Ende war das dann doch nicht so ganz so gangbar und ich glaube, Satelliten sind da irgendwie dann doch das vielversprechendere Ding als jetzt Ballons. Aber ja, sich solche Ideen mal zuzutrauen und zu sagen, wir probieren das mal aus. Also so kann man es vielleicht auch zusammenfassen. Ich habe eine Idee und die klingt erstmal ein bisschen zu groß und zu bekloppt. Aber der zweite Schritt ist dann zu sagen, komm, wir laufen mal los und wir probieren mal, wie weit wir kommen oder ob wir das nicht doch irgendwie erreicht kriegen und trauen uns auch irgendwie 25, 30 Prototypen zu zerschleißen, die alle nicht funktionieren. Wir geben aber nach dem dritten Prototyp, der nicht funktioniert, nicht auf. So, also ich glaube, so kann man dieses Erfolgsgeheimnis irgendwie so ein bisschen komprimieren. Genau, und das ist eben... Ich glaube, Google ist da berühmt für, eben auch draußen, also außerhalb der Firma, mit eben gerade ja solchen prominent gewordenen Beispielen, weil die eben ganz ja in besonderem Maße so dieses Innovieren und Ausprobieren da so leben. Also neben diesem Ballon-Internet ist ja vielleicht Waymo, diese selbstfahrenden Autos, auch nochmal so ein Beispiel, was draußen viel,
viel sehr bekannt ist.
Ja. Genau. Und letztlich ist die gesamte Produktpalette ja auch so entstanden. Irgendwann hat mal einer gesagt, komm, wir digitalisieren mal die komplette Landkarte der Welt bis auf jedes einzelne Haus. Wo man vor 20 Jahren gesagt hätte, das geht doch gar nicht. Das ist doch schier unmöglich. Nee, jetzt haben wir es aber, und zwar schon lange. So, ne? Also solche Ideen irgendwo, den Mut zu haben, an solche Ideen zu glauben. Also das glaube ich, ist 10x Thinking. Und das Verrückte ist, eigentlich ist es ja gar nicht so schwer. Gute Ideen gibt es ja überall. Ist auch so ein Sprichwort von Google, so good ideas come from anywhere. Man muss nur in das Klassenzimmer in der ersten oder zweiten Klasse reinlaufen und da sind so richtig viele gute Ideen. Aber der Punkt ist eben nicht so sehr, dass man gucken muss, wo man mehr Ideen herkriegt, sondern eben diese Friktionen zu entfernen, die eben das Streben danach verhindern. Und diese Friktionen, das sind teilweise strukturelle Geschichten, aber das ist vor allem so das limitierende Mindset. Nee, das geht doch nicht, das können wir doch nicht. Was soll X denken? Nee, komm, das wird eh nichts. Nein. Und schon wird aus dem Adler irgendwie die Brieftaube. So,
das. Wie hat man denn das? Darum, also wie geht's? Innovation, Nachdenken, ja, also Innovation ist... wird ja oft falsch verstanden. Innovation ist dann eine Erfindung, die sich durchsetzt. Und da braucht man Marketing und viele andere Dinge. Aber die Invention, also die Erfindung erstmal, die braucht ja viel Ruhe. Ja? Ruhe haben wir ja eigentlich in unserer modernen Welt nicht.
Nee, genau. Ja, das ist vielleicht so die wichtigste Randbedingung. Groß denken und sich erlauben, dem nachzugehen, ist sozusagen das, was ist sozusagen das Kernhandwerk. Und dieses Kernhandwerk hat eine Randbedingung, damit es funktioniert. Also so wie damit ein Auto fahren kann, braucht es Öl. So. Und das Öl, was eben dieses Handwerk ermöglicht, nennt sich fachsprachlich psychologische Sicherheit. Heißt, die Menschen, die groß denken sollen, müssen entstresst sein. Wenn unser Gehirn sozusagen dem Säbelzahntiger ins Auge blickt, wir also von Cortisol und Adrenalin, also den Stress-Neurotransmittern durchflutet sind wir im Fight-or-Flight-Modus, dann ist, okay, kann ich mich hier irgendwo verstecken oder kriege ich das Ding kaputt? Also so Regression oder Aggression, mehr ist dann nicht möglich. Dann sind wir relativ auch in sehr steinzeitlichen Reflexen, sage ich mal. Heißt vor allem, uns stehen dann nur noch die Funktionen, ich sag mal, vom Stammhirn zur Verfügung und das ist eben dieses sogenannte Reptilien- oder Affengehirn, was uns auf diesen Überlebensmodus wirklich reduziert. Das klare Denken, das Datenpunkte wahrnimmt und verarbeitet und logische Schlüsse zieht, das sitzt vorne im Neokortex, also der historisch modernsten Erfindung in der Gehirnentwicklung. Und das Fiese ist, das Stammhirn ist quasi wie der Türsteher. Wenn Stress ist, macht er zu und dann kann man da vorne nicht zugreifen. Also Stress macht blöd. So, und wenn jetzt der teure Ingenieur da sitzt am Schreibtisch und 1000 Stressoren in sich und um sich hat, dann ist der blöd und das wäre halt schade. Und deswegen haben sich, so, ich glaube deswegen gerade in dieser Branche auch, sich Leute früh Gedanken gemacht, wie können wir diese Menschen maximal in ihre Produktivität bringen, aber eben genau nicht, wie das oft toxisch verstanden wird, nach dem Motto, kipp da 3 Liter Kaffee rein und dann musst du auf Teufel komm raus Leistung rausgequetscht werden. So, dann geht der Mensch dir kaputt. Nur so hochspezialisierte Softwareentwickler, da gibt es nicht so viele von, die willst du dir langfristig erhalten. So, und dann stellst du dir die Frage, wie können die Peak Performance liefern, aber nicht als Sprint, sondern so als Marathon. Und für Wissensarbeiter weiß die Psychologie dann eben, psychologische Sicherheit, also ein Gefühl von, ich bin entstresst, Adrenalin und Cortisol sind runtergefahren, es ist kein Säbelzahntiger, ich kann auf der Lichtung sitzen und hier wunderbar mich umgucken und mir neue Ideen einfallen lassen, werde von Glückshormonen durchflutet, ja, dann fühle ich mich gut.
Dafür ist dann auch die Rutsche, oder? Und ich war ja dort, also da gab es ja Entspannungszimmer, Massage, Fitness, Tischtennis, ich weiß nicht was. Es wird 3-mal, glaube ich, sogar gekocht oder 2-mal gekocht. Also man kann dort auch Abend essen. Das heißt, man kriegt eigentlich alles, um so richtig zu faulenzen.
Genau, ja. Also es ist tatsächlich so kann man es zusammenspitzen. Du wirst optimal fürs Faulenzen aufgestellt, weil im Faulenzen die guten Ideen kommen. Ja, also beziehungsweise Essen und Rutsche und so, das ist so das eine. Wie soll ich sagen? Es hat so verschiedene Komponenten, aber letztlich geht es immer darum, auf möglichst vielen Wegen dafür zu sorgen, dass du halt eben Glückshormone spürst, weil dann bist du entspannt, gut drauf und dann kannst du hier vorne eben zugreifen. Und ja, klar, gutes Essen zu bekommen macht glücklich. Spiel und Spaß zu haben macht glücklich. Also auch wirklich so dieses Quatsch machen, so wie halt eine Rutsche oder irgendwie Lego oder sowas. Weil was ist die glücklichste Form von Menschen, die es gibt?
Spielende Kinder.
Mhm. Genau, spielende Kinder. So, und wenn ich den Erwachsenen ans Spielen bringe, ist er auch wieder glücklich. So, und selbst vergessen. Und das ist sozusagen so ein bisschen dieser Modus, in dem die, ich sag mal, Heureka-Momente in Anführungsstrichen kommen.
Gilt denn das? Gilt es für alle Mitarbeiter? Also ich stelle mir das ja relativ schwierig vor. Google hat ja Zehntausende von Mitarbeitern. Wird das, also das ist jetzt die Frage, ein paar hochqualifizierte Ingenieure, die richtig viel verdienen, okay. Geht es für alle und wird es ausgenutzt?
Ja, also was immer dein Büro hergibt, ne? Oder ich sag mal, die Rahmenbedingungen deiner Position, so was dir da an Möglichkeiten zur Verfügung steht. Also wenn ein Büro eine Rutsche hat, dann können da alle runterrutschen. So, wenn ein Büro jetzt keine Rutsche hat, dann fällt der Teil natürlich weg. So, das ist dann so, dann gibt es vielleicht was anderes. So, ne?
Wie wird dann Leistung? Also wenn ich, also die Gefahr ist schon groß, dass das auch mal wer ausnützt.
Ja, ich sag mal, du kannst schon den ganzen Tag spielen, aber du musst ja schon auch noch zu was kommen. Also, ne? Also so ein bisschen, ich glaube, das wirkt schon auch selbstlimitierend. So. Also, ja, ich glaube, also ich habe da draußen schon irgendwie Leute witzeln hören, irgendwie bei Google läufst du den ganzen Tag irgendwie vom Yogazimmer zur Massagebank. Ist vielleicht ein bisschen pointiert, aber so auf LinkedIn liest man immer mal irgendwie so Späße. Aber es ist vielleicht ein bisschen pointiert, aber das fasst, glaube ich, zusammen einfach die Botschaft, hey, in dem Laden wird Wert da drauf gelegt. So versus andere Läden, die, ja, also über den berühmten Tischkicker wird sich auch mittlerweile lustig gemacht. So, hey, wir sind ein Startup, wir stellen Tischkicker hin, yay. So, und natürlich kann ein Startup jetzt nicht das aufbieten, was eine Firma mit irgendwie 125.000 oder was Angestellten hat. Natürlich, da ist ein Tischkicker eben das, was geht. Aber ich finde das eigentlich gut, dass auf gut Deutsch in jedem Startup irgendwie sowas steht und dass sich vielleicht auch ein bisschen darüber lustig gemacht wird. Aber so ist das Thema präsent. Und so wird klar, okay, also wir können Arbeitsplätze nicht mehr gestalten, als irgendwie, da steht ein Schreibtisch unter Nierenröhren und da dran sitzt ein Mensch, der hat 3 Liter Kaffee drin und muss funktionieren. So. Und die Räumlichkeitsgestaltung ist ja auch nur das eine. So, also ein buntes, fröhliches Arbeitsumfeld, was an ein Kinderzimmer oder an ein Wohnzimmer nicht zufällig auch erinnert, weil wo sind Menschen glücklich? Im Kinderzimmer oder im Wohnzimmer? So, ne, also viele, ist ja nicht nur Google, viele Office Spaces, in die man heutzutage reinkommt, von ja, irgendwie größeren Unternehmen oder so, haben so eine wohnzimmerartige Atmosphäre sehr oft. Ne, oder ähnlich wie eine Hotellobby. Warum haben übrigens moderne Hotellobbys oft so mit so gediegenen Couches und so eine Atmosphäre? Weil im Wohnzimmer sind wir entspannt. Ja, diese alte, ich sag mal, Grand Hotel Look mit Marmor und so palastartig, ja, da kommen wir in das Königspalast und da sind wir erstmal gestresst und fühlen uns klein. Und das haben von dieser Art haben Hotels sich ja auch so in den letzten 20 Jahren verabschiedet. Und das ist letztlich dieselbe Logik. Man möchte, dass Menschen sich in Räumlichkeiten so fühlen, wie an den Orten, wo sie sich maximal zu Hause fühlen. Und das sind halt die eigenen Wohnräumlichkeiten. Und das ist natürlich, gilt für ein Hotel oder andere Gasträume dieser Art, genauso mittlerweile eben wie für Arbeitsräume. Und da gibt es natürlich verschiedenste Couleur. Ne? Da gibt es dann so das, was so ein bisschen gediegen wohnzimmerartig ist, dann gibt es eher so die verspielte Variante, irgendwie mit einer Lego-Ecke. Also da gibt es dann auch je nach Fasson irgendwie. Aber letztlich war Google, glaube ich, ein bisschen Vorreiter einfach für das Thema moderne Arbeitsweltgestaltung. So. Und wie gesagt, die Büros sind das eine und das andere ist aber natürlich auch, wie gehen die Leute miteinander um, worauf werden die motiviert und incentiviert. klar, so diese amerikanische Dudes-Kultur und so ist das eine, aber es gibt tatsächlich auch, ich sag mal so, wirklich psychologisch wirksame Kommunikationstools, die man implementieren kann in seinen, in die Art und Weise, wie Kommunikation in der Firma gelebt wird, die diesem Ziel der psychologischen Sicherheit zuträglich ist. So, das ist, wie
begegnen wir. Was sind das, also gibt es da Beispiele dafür?
Ein Beispiel ist, was macht uns gut fühlen? Wenn andere Menschen mit uns reden, was hören wir besonders gerne?
Frage. Ja, Lob würde ich, also du glaubst gar nicht, wie viel Lob ich ertragen kann.
Gell? Können wir ohne Ende ertragen. Genau. Lob, Dankeschön, Applaus, Wohlwollen, auch mal Trost, auch mal, hey, ich sehe dich, mir tut total leid, dass du gerade mit diesem Projekt so untergegangen bist, ja, und Ding. Oder hey, hab mitgekriegt, du bist da voll unter Wasser, können wir dir was abnehmen? Also in seiner Leistung, aber auch in seinen, in einfach leistungsunabhängig in positiven Eigenschaften, in seiner Hilfsbereitschaft, aber auch in seiner Not gesehen zu werden, ist eins der machtvollsten psychologischen Tools, damit wir Menschen uns gut fühlen. Und wenn wir unter den Mitarbeitenden eine Firmenkultur dafür öffnen, dass genau diese Dinge gesehen und ausgesprochen werden und dafür das richtige Forum kriegen im Rahmen der bestehenden Kommunikationsplattformen, seien das irgendwelche Chats, seien das wöchentliche Meetings, wenn da eben diese Form, einander zu begegnen, ihren Platz kriegt, das macht einen Riesenunterschied. Also ein Meeting zu beginnen, nicht mit so, okay Leute, wir haben nicht viel Zeit, okay, Tagesordnungspunkt 1 kann man machen. Man kann auch sagen, hey, schön, dass wir alle da sind, ich freue mich auf die neue Woche mit euch. Zu Beginn 3 Minuten Shoutouts, wer hat was zu sagen? Anna an Katrin, hey, danke fürs Einspringen letzte Woche. Fabian an Mirko, hey, wollte nur sagen, bist ein tolles Teammate, whatever it is. Lob, Applaus, gute Gefühle. Einfach nur am Anfang eines Meetings wenige Minuten macht einen Riesenunterschied. Und diese Bühne auch zu halten und egal wie die Zeit drängt, dem den Rahmen zu geben. In Deutschland sehe ich das oft, dass wir so bemüht sind, gute Dinge zu tun. Aber das sind dann so die Extras, die werden dann hinten angestellt. Und wir wissen alle, wie Meetings funktionieren, die laufen immer aus dem Ruder und dann, ach so, nee, dafür haben wir jetzt keine Zeit, das ist ja ein Extra. Und das ist die Frage, behandle ich das so als Extra, dann ist es eigentlich auch überflüssig und dann kann ich es eigentlich auch lassen und tue ich dann am Ende 3/4 der Zeit und dann verschwindet es wieder? Oder sage ich, das Ding kriegt den Premium-Platz zu Beginn, Punkt, no matter what. So, ne?
Die Beziehungspflege, also, die Teambildung bekommt den Premium-Platz am Anfang. Ja, und ich bekomme die richtige Stimmung durch das richtige Ambiente, denn Glücksgefühle machen einfallsreich. Das sind jetzt diese zwei Komponenten, die das ausmachen. Gibt es da noch mehr?
Im Grunde sind das so die zwei Hauptzutaten. Dieses Großdenken ermöglichen durch das Schaffen psychologischer Sicherheit über die verschiedensten Kanäle, sage ich mal, über die eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter mit ihrem Arbeitsumfeld interagiert. Mit den Kollegen, mit dem Raum, mit den Aufgaben, mit den, ich sag mal, Organisationsstrukturen, ne, also auch wie Benefits und Incentives aufgebaut sind. Und ich sag mal, Ein Aspekt ist da vielleicht auch noch so das Thema Mitarbeiterbeteiligung. Also nicht umsonst blüht so dieses Thema Holakratie ja auch ganz stark, so in bestimmten Sphären so der aufbruchsbereiten Wirtschaft. Mitbestimmen können erhöht das Selbstwirksamkeitsgefühl und das ist eins der stärksten Einflussgrößen für Zufriedenheit und psychische Stabilität. So, wenn ich meine, wie entstehen letztlich auch persönliche Krisen, die durch arbeitsplatzbedingt ausgelöst sind, durch Hilflosigkeit, durch ich kann nichts machen, ich bin einem toxischen Chef ausgeliefert oder randomisiert wirkenden Entlassungsmethoden oder sowas, die Oberkatastrophe macht unsicher. Und Wege zu finden, die Mitarbeitenden mitgestalten zu lassen, ist so eins der, ich sag mal, besten Tools, die man machen kann.
Sei also mitgestalten, ja, magst du das am Beispiel von Gmail erzählen?
Das berühmte, das ist auch eins dieser berühmten Beispiele, die da draußen viel zitiert werden. Bei Google gibt es das sogenannte 20%-Projekt. Da kann ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin 20% ihrer Arbeitszeit mit einem persönlichen Projekt verbringen, was nichts mit der primären Arbeit zu tun hat. Das kann was sein, was, wie soll ich sagen, irgendwie im selben Fachgebiet ist, das kann aber auch ganz, ganz was anderes sein. Also irgendwie, weiß ich, ein Softwareentwickler kann Yogakurse anbieten oder sowas. So. Oder sagen, ich nutze eben meine Softwareentwicklungsskills und baue eine App oder so. Und das ist so ein ganz, also ist wirklich auch so ein prominent gewordenes Tool, weil das den Leuten die Möglichkeit natürlich gibt, sich mit ihren Interessen einzubringen. So zu gucken, worauf habe ich Bock, dazu mache ich mal was. Und dieses 20%-Projekt hat ja eben auch so Produkte wie halt Gmail hervorgebracht. Also das ist so eine berühmte Geschichte, kann man auch googeln im Endeffekt.
Ja, die erfolgreichste E-Mail-Software überhaupt, denke ich, weltweit.
Genau. Ich glaube, ein Drittel Marktanteil oder so. Also der meistgenutzte E-Mail-Client, genau. Und die ist halt nur entstanden, weil irgendjemand irgendwie unzufrieden war mit dem, was es an E-Mail-Programm so gab. Dass da, oh, ich vermisse da irgendwelche Funktionen oder so. Ich baue da mal was Eigenes und hat eben im Rahmen von so einem 20%-Projekt angefangen, was zu bauen. Und ja, das wurde dann halt, irgendwie hat er dann intern das weiterverteilt, weitere Leute das nutzen lassen und dann wird das intern genutzt und dann hat man gesagt, Mensch, das ist so gut, das bieten wir jetzt als Produkt draußen an. So, und so ist im Grunde Gmail so die, weiß nicht, wahrscheinlich größte Erfolgsgeschichte von diesem 20%-Projekt. So, das heißt, wenn ich die Leute rumspielen und rumexperimentieren lasse nach ihrem Gusto, entstehen da eben unter Umständen neue Produkte oder neue Programme, ja. Die dann wieder, ja gut, mir natürlich helfen, irgendwo mit meinem Geschäft voranzukommen. So, und das machen die Leute natürlich mit Begeisterung, ne? Wenn ich was machen darf, wo ich Lust drauf habe, ich mit Begeisterung dabei. So, und dann legen die sich natürlich ins Zeug, fühlen sich gut dabei und es kommt eben auch für mich so ein Benefit dabei raus. Und das ist wahrscheinlich so ein Erfolgsbeispiel dafür, wie dieses, ja, sich beteiligen dürfen, mitmachen, dazu aufgerufen sein, Ideen einzubringen, wie das eben durch so eine Innovationskultur da ein super konkretes Vehikel sein kann, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Innovationen zu schaffen.
Ja. Jetzt agieren die meisten Firmen ja nicht so. Wenn man das jetzt in seiner eigenen Firma einführen möchte, also alle Unternehmen, für die ich früher als Mitarbeiter gearbeitet habe, da war immer sehr viel Druck. Auch ich habe meinen Mitarbeitern, ich habe schon versucht, denen Freiräume, Verantwortung, das Gefühl, wir hatten auch einen Kicker, einen Tisch, einen Fußballtisch. Keine Rutsche allerdings, es gab nur ein Stockwerk. Also in meiner aktiven Zeit habe ich das schon auch versucht, weil man das ja irgendwie spürt. Kreativität braucht Freiräume. Aber wie kann man sowas jetzt, ich meine, es ist auch ganz offensichtlich, dass solche Firmen, die haben einfach enorme Wettbewerbsvorteile. Ja, und manche sagen, die USA dominiert hier ungerechterweise die Märkte. Aber es hat schon auch seine Gründe, warum die sich diese Dominanz verdient haben. Wie kann man das jetzt einführen?
Genau. Es gibt so einen wunderschönen deutschen Begriff und der nennt sich betriebliches Vorschlagswesen. Ich liebe diesen Begriff. Er ist so urdeutsch bürokratisch.
Ja, so richtig lang.
Betriebliches Vorschlag, vor allem dieses Wesen, das ist so Bürokratie par excellence. Aber ich liebe diesen Begriff, weil er ist genau das, mitmachen dürfen. Alles, was es braucht, ist gut ausgearbeitetes betriebliches Vorschlagswesen, wo man Vehikel schafft, über die Leute strukturiert Ideen einbringen, auf ihnen ein bisschen herumkauen können und sie dann ausprobieren können, sie auch mit Ressourcen unterfüttern können, wenn etwas tatsächlich, ich sag mal, eine gewisse Ernsthaftigkeit und ein Potenzial zeigt, wo man sagt, okay, dann da sollten wir mal ein bisschen Ressourcen drauf schütten. Ich meine, auch deutsche Konzerne haben ja mittlerweile so ihre Incubators, ihre Ideeninkubatoren, wo Startups oder Proof of Concepts auf verschiedenen sozusagen Maturity-Leveln irgendwo entwickelt werden. Aber wenn ich jetzt nicht Konzern bin, sondern kleine Firma, lokale Firma, Mittelständler, Hidden Champion, der seit 1735 10 Mitarbeiter genau hat, und nicht mehr und nicht weniger, und zur Hälfte davon noch die von damals, nein, nicht. Aber so, dann ist es im Grunde eigentlich ganz einfach. Setz mal alle Mitarbeitenden zusammen und sag, hier schreibt mal, ich wollte gerade sagen, auf Kärtchen. Ich habe neulich mit einer Kommune tatsächlich einen Workshop gemacht. Da haben wir das dann auf Papierflieger geschrieben. Das war richtig cool und haben die dann fliegen lassen in bunten Farben durch den Raum. Das hat richtig Spaß gemacht. Schreibt mal alle Ideen auf, was wir besser machen können, was für neue Produkte, für was man an dieser Firma besser machen kann. Also alles, einfach mal die Ideen und Wünsche einfach mal alles rausrotzen. Und dann kann man das entsprechend verworkshoppen und gucken, was davon wollen wir weiterverfolgen und auf welche Art und Weise und wer kümmert sich darum, wo gleisen wir dann Projekte auf oder Pilotierungen, um mal was Neues auszuprobieren. Und so, und ich sag mal, wenn man das in 1, 2, 3 Iterationen macht und ich habe vielleicht, sagen wir mal, eine Belegschaft von 100 Leuten, dann kann ich in einem kleinen 2-Stunden-Workshop 100, 200, 300 Ideen generieren. Das ist richtig, richtig viel. Weil auch wenn ich am Ende nur 20 davon sozusagen auf den Prüfstand zur Weiterverfolgung stelle und nur 8 davon tatsächlich in irgendeiner Art und Form in irgendwas umsetze, dann werden von diesen 8 vielleicht 3 ganz cool und eine richtig der nächste freaking Game Changer.
Ja. Ja.
Und so geht das. Und das alles nur, weil irgendwie 250 Ideen mal eben aus den Köpfen der Leute, die sowieso schon da sind. Also ich muss da nicht irgendwie die Horde, ich sag mal, Jugend forscht vom teuren Consulting-Unternehmen mir einfliegen lassen. Ich spreche mal ein bisschen ketzerisch, aber so. Das sind alles, das ist in meinen Leuten drin, und zwar in allen. Also vom Hausmeister bis zur Putzfrau. Alle mit an Bord und die haben oft die besten Ideen.
Wenn man jetzt so einen Workshop mit dir macht, wie läuft das ab?
Ganz unterschiedlich. Das kommt tatsächlich so auf den konkreten Bedarf an. Worum geht es? Geht es um Produktentwicklung, Organisationsentwicklung, Strategiefindung? Also das muss man dann im Einzelfall, sage ich mal, so ein bisschen gucken. Aber Kernelement ist auf jeden Fall immer, wir laden alle an den Tisch und machen einfach eine riesen Ideenparty und schreiben die auf Flugzeuge und lassen unsere Ideen tatsächlich mal fliegen.
Mhm. Ich habe dich ja schon persönlich erlebt, jetzt als Vortragsrednerin, als Sprecherin. Das war total spannend, weil du das auch so leidenschaftlich rüberbringst. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das ist also einerseits die Innovationskultur und andererseits Arbeitgeberattraktivität. Was ist denn damit gemeint?
Genau. Im Grunde das, was jeder Recruiting-Abteilung dieser Welt sich wünscht, dass ihnen die Lebensläufe nur so zufliegen und sie weder für Personalmarketing Geld ausgeben müssen, noch irgendwie da sitzen mit 3 Lebensläufen und sich denken, oh, so richtig geil ist keiner, welchen nehmen wir, sondern irgendwie einen stabilen Stapel haben, so, boah, welchen dieser Premium-Kandidatinnen nehmen wir denn jetzt? So, das ist ja letztlich das, was eine Recruiting-Abteilung sich wünscht. Und dieser Zustand wird durch Arbeitgeberattraktivität befördert. Ich meine, einen attraktiven, ich sag mal so, Household Brand Name zu haben, hilft immer. Google zu sein hilft, ja, oder jeder andere irgendwie namhafte Konzern zu sein, hilft eben auch immer. Aber wenn ich jetzt kein namhafter Konzern bin, sondern ein namentlich nicht so bekannter, mittelständischer Betrieb, dann muss ich mir da eben so ein bisschen was einfallen lassen. Und das kann ich eben tun, indem ich, ja, im Grunde ist es zwei Fliegen mit einer Klappe. Also besagte, ich sag mal, Innovationspolitiken aufsetze, die, ich sag mal, als netter Nebeneffekt, weil das Ziel, um innovationsfördernde Programme zu haben, müssen meine Leute Spaß haben und Spaß haben ist zufällig ein netter Nebeneffekt, wenn ich will, dass mehr Leute bei mir arbeiten. Das dauert dann einen Moment, aber es spricht sich rum. Und wenn ich das kommunikativ dann vielleicht auch noch ein bisschen aufbohre mit der entsprechenden Präsenz im Internet, mit Mitarbeiterstimmen und Einblicken in das Leben eben von Mitarbeitenden, wo man sieht, wie die Spaß dran haben, ihre, ich sag jetzt mal, 20% Projekte zu machen oder was auch immer meine Form, sag ich mal, dann ist, weil es kann natürlich auch keiner irgendwie einfach das Google-Zeug hernehmen und sich überstülpen, ne? Sondern man muss so ein bisschen gucken, was ist unsere Version dessen. Und ich verstehe auch, dass ein Mittelständler sich nicht leisten kann, zu sagen, freitags machen alle unsere Leute irgendwas anderes. Wobei, viele Firmen diskutieren ja die 4-Tage-Woche. Und wie wäre es, wenn ihr statt die 4-Tage-Woche zu diskutieren, also ihr bezahlt die Leute ja eh weiter voll, das ist ja das Ziel so ungefähr der Aktion, dann holt sie Freitag auch ins Büro oder lasst sie Freitag auch arbeiten, aber etwas nach ihrem Gusto. Und dann guckt mal, was passiert. Ja? So, also so kann man diese Ressource zum Beispiel auch frei machen. So, und wenn eine Firma, ich meine, das sehen wir ja, Firmen erklären ja, wir führen die 4-Tage-Woche ein, zack, fliegen die Lebensläufe dahin. So, Microsoft hat da ja irgendwie ein Riesenprojekt auch gehabt und so weiter. Nutzt das doch auch für euch, also liebe Unternehmen. So, weil der Diskurs geht dann oft dahin, wie viel Zugeständnisse müssen wir machen? Ich habe schon mal irgendwen sagen hören, ja, Softwareentwickler stellst du heutzutage eigentlich an und hoffst, dass sie arbeiten. So, das kann es nicht, ja, die Firmen gehen da so ein bisschen in so eine, wir sind ein Arbeitnehmermarkt aktuell, ja, und Firmen werden dann irgendwie so ein bisschen so zum Bittsteller. Also jeder, der nicht Google ist, stellt sich sie hin und sagt, oh, hoffentlich, ja. So, nein, zeigt, ne, so, aber das, da hält man sich ja selber auch klein. Ihr seid ein toller Ort zum Arbeiten, zeigt das.
Ich erzähl immer die Geschichte, wenn eine Firma einen KI-Experten findet, dann ist es einer, den hat Google nicht genommen.
Das kann man auch so ein bisschen ketzerisch so sagen.
Ja, du, Laura, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir Gast warst im Podcast. Ich habe das sehr erfrischend und du machst das sehr empathisch gefunden. Du hast uns einen Einblick gegeben in die Google-Kultur, die du selber erlebt hast, aber als Soziologin natürlich auch studiert hast. Von dieser 20%-Regel, wo man 20% seiner Arbeitszeit, also den Freitag zum Beispiel, statt der 4-Tage-Woche, finde ich eine super tolle Idee, die du an die Öffentlichkeit bringen solltest. Statt der 4-Tage-Woche darf man die Gerätschaften, die Computer, die Maschinen der Firma verwenden, um sich einfach neue Dinge auszudenken. Was macht man denn am Freitag, wenn man frei hat? Ja? Man muss sich ja auch irgendwie beschäftigen, dann geht es der Firma auch besser über Gesprächskultur. Ich denke, Gesprächskultur ist etwas, das man sehr schnell einführen kann, ja, die ganze Wertschätzungsthematik. Und heute das ganz Besondere, und das ist mir erst in unserem Gespräch klar geworden, vorher habe ich immer gedacht, ja, schaut ganz nett aus, ja, das sind nette Gimmicks, aber da steckt keine Strategie dahinter. Also heute mal zu lernen, ja, wie nennt man das, psychologische Sicherheit? Ja, diese psychologische Sicherheit zu haben, dass man eben auch mal sich entspannen darf, dass man mal Ideen sammelt. Und ich meine, wir Menschen sind erfinderisch. Ja, wir haben ja den größten Spaß an der eigenen Selbstentwicklung. Und ich kann mir schwer vorstellen, ich habe das zwar gefragt, ja, wird das nicht ausgenutzt, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das jemand ausnützt. Den spuckt das System dann sowieso aus und es wird ja vorher auch sehr gut drauf geguckt. Und wenn man das in seiner eigenen Firma passend zur eigenen Firma anwenden möchte, dann kann man sich an dich wenden, Laura.
Sehr gerne, genau.
Gut, also vielen Dank und viel Erfolg.
Ich danke dir und ja, danke euch da draußen fürs Zuhören.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.